Yarr! Ahoi, Landratten und spitz die Lauscher! Euer Staat beraubt euch eurer wertvollsten Fracht. Tagtäglich brechen bösartige Stasi-Spitzel der Bundesrepublik digital in eure Schatzkammer ein und klauen euch euren wertvollsten Schatz an Bord. All eure Daten. Danach sind sie weg und ihr wisst nicht mehr, wer ihr seid oder wo ihr wohnt. Schon bei der Geburt werdet ihr alle kategorisiert und in sogenannten Geburtsurkunden wird festgehalten, wie ihr heißt. Außerdem schenkt man euch Führerscheine, in denen steht, ob ihr ein Kraftfahrzeug fahren dürft. Und wenn ja, welches? Eure Internetblogs können von allen Usern gelesen werden. Und die Fotos, die ihr auf öffentlichen Community-Pages hochladet, können von allen angeschaut werden. Leserbriefe, die ihr an Zeitungen schickt, können von jedem gelesen werden. Und selbst der Briefträger kennt euer intimstes Geheimnis, euren Namen. Schon seit Jahren werden bei Telefongesellschaften eure Anrufe protokolliert und gespeichert. Doch nun werden eure Anrufe protokolliert und gespeichert. Knapp 4 Millionen offiziell als arbeitslos geltende KGB-Agenten arbeiten 24/7 an High-End-Computern in Untergrundstützpunkten und belauschen eure Telefonate. Sie überwachen via GPS, von wo ihr mit eurem nicht GPS-fähigen Handy augenblicklich telefoniert, orten eure PIN-Nummern und kennen eure Penislängen. Ganz recht, Piraten. Ihr seid der Mittelpunkt des Universums. Euer Staat hat nichts Besseres zu tun, als zu überprüfen, auf welchem Straßenstrich ihr eure Partner betrügt und mit wie viel Prisen Tante Vettel ihr Frikassee versalzt. Selbst nach mehreren Jahrzehnten Computertechnologie bedarf es einer entsetzlichen Formelei, um ein lauffähiges Netzwerk zustande zu bekommen. Doch euer Staat raubt euch all eure Dokumente von eurem PC. Ja, euer Staat kann das, denn euer Staat ist ein bösartiger Magier, der mindestens Level 40 in World of Warcraft erreicht hätte. Euer Staat ist ein Lame und ein Cheater-Noob und benutzt die hinterfotzigsten Hacker-Tools, um eure Daten zu kapern. Ja! Euer Staat stinkt aus dem Mund nach Knoblauch und sperrt Kinder in sein Lebkuchenhaus. Wir Piraten fordern Verfassungszusätze, die jedem pickligen Fettsack, der isoliert in seiner Dachkammer versauert und sich versteckt hinter fiktiven Avataren mit seinen Allies aus dem Travana-Game unterhält, das Recht auf Counter-Strike sichert. Und während die Amerikaner unter dem auferstandenen Heiland Obama Christus in neue Gewässer aufbrechen, verbieten die faschistischen Staatsmänner euch sogar ein Recht auf das nachweislich gefährliche Paintball-Spiel. Ja! Unsere Politiker sind konservative Langweiler mit veralteten Ansichten. Wir dagegen sind neo-anarchistische Dummköpfe, die nichts drauf haben. Drum wählt aus Protest gegen den einen Unsinn den gegenteiligen Unsinn an. Wenn wir gewählt werden, legalisieren wir illegale Downloads und kapern die Plattenfirmen. Wir legen die staatliche Sicherheit lahm und ändern die deutsche Nationalhymne in das Titellied von SpongeBob Schwammkopf! Danach haben wir nichts mehr zu melden, denn mehr interessiert uns nicht. Dann feiern wir gemeinsam eine LAN-Party und trinken Rum. Unser Aufruf richtet sich an all euch Nerds, an all euch Bildleser, an jede Minderheit, jeden Nachwuchsgangster, freilich auch jeden Terroristen und jeden geistlosen Protestwähler. Die Hauptsache ist, ihr wollt eure einzige Stimme an eine Partei ohne jedwede Essenz vergeuden. Wir sind die einzige Partei, die gleichzeitig grundsätzlich im völligen Recht ist und trotzdem noch blöder als die NPD auftritt. Wir sind Realsatire und trotzdem hissen wir die Flaggen zum Erfolg. Selbst auf einer Plattform wie dem StudiVZ, wo Menschen, denen zumindest genug Bildung für ein Studium unterstellt wird, zusammenfinden, finden wir erstaunliche Zusprüche. Unser Land nach dem Untergang. Du bist Deutschland. Du bist der Baum. Du warst auf der Baumschule. Die Regierung hat das Schiff Deutschland zwischen die Eisberge manövriert. Wählt die Schwachmattenpartei und wir bringen es zum endgültigen Untergang. Auf, Piraten! Klar machen zum Kentern!
Ich hab meinen Hut vergessen.
Nummer 175. 845.904 plus 12. Hallo und herzlich willkommen zum 175. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 2. Oktober 2009, aufgenommen habe.
It is 13. 13.
13, 13, 13. Ja, was ist mit der Zahl, die ich hier jetzt als Titel auserwählt habe, auf sich hat? Sagen wir mal so, das ist die Anzahl Stimmen, die eine bestimmte Partei bekommen hat bei einer Wahl. So, das Intro habe ich übrigens irgendwo in YouTube gefunden und fand ich irgendwie lustig. Hätte ich eigentlich ja schon letzte Woche verwurstet haben wollen, aber uneigentlich sind dann ja so ein paar Verschiebungen reingekommen. Also ja, ja, ich finde, da kann man auch mal drüber lachen. Über die Schwachmaten-Partei. Ja, so, was ist hier in diesem Podcast, den ich bei ziemlich kaltem, aber inzwischen dann sogar ein bisschen sonnigem Wetter aufgenommen habe, ist relativ einfach. Teil 1 ist Politik mit Zensur und Terror. Teil 2 ist dann alles, was sonst noch so Politik ist, inklusive Qualergebnis. Und Teil 3 ist die klassische Tech-Space-Mafia-Ecke, wie eigentlich schon in den vergangenen paar Wochen. Und was ihr euch jetzt gerade auf die Ohren tut, ist dann übrigens Teil 2, die zweite Hälfte der Politik, die unter anderem ein Qualergebnis enthält, recht detailliert. Und einen nicht englisch sprechenden potenziellen Außenminister. Broken Cloudsige Cool Greetings bei 8 Grad, die sich anfühlen wie 5. Mit einem Wind von 15 bis 18 km/h aus dem Westen. Und dem Blieb, was ich glatt vergessen hatte eben. Da bin ich dann nämlich wieder. Schwupp. Mit einer recht vollgepackten Teilfolge. Das Outline für diese Teilfolge sieht ziemlich groß aus. Das liegt nicht nur daran, dass hier jetzt die Qual drinne vorkommt. Aber vorher, bevor die Qual drinne vorkommt, gibt es noch ein Bombenergebnis. Laut Frankfurter Rundschau, das Bundesverteidigungsministerium meldet, nach der Tankwagenbombardierung gäbe es in Afghanistan, Zitat, weniger relevante militärische Zwischenfälle. Offensichtlich habe der Luftschlag eine gewisse militärische Wirkung erzielt. Ja toll, bomben wir doch einfach in Zukunft dauernd irgendwelche Zivilisten platt. Wenn dann irgendwo Angriffe weniger werden, dann können wir das als tollen Erfolg verkaufen. Sagt mal, habt ihr den Knall noch nicht gehört? Toller Erfolg, my ass. Aber hey. Ja, warum habe ich wohl die Frankfurter Rundschau-Feeds mit in mein Abo aufgenommen? Weil es sich lohnt. So, Qualergebnis. Da kommt Schwarz-Gelb bei raus. Die SPD hat ganz heftigen Verlust. Und wenn man sich aus der Nähe anguckt, die christlich zensierende Union übrigens auch. Die einzigen, die gewonnen haben, sind die kleinen Parteien. Konsequenzen wollten in der SPD weder Müntebacke noch Steinschreier ziehen. Die haben also gleich auf der ersten Pressekonferenz, nachdem die Prognosen und Hochrechnungen angefangen haben, verkündet, ja, aber wir kleben hier jetzt in unseren Plätzen, weil wir wollen ja die Partei in diesem Zustand nicht allein lassen. Hallo? Aber hey. Und die Piraten haben dann so bummelige 2% gemacht. Das sind immerhin 0,5 Prozentpunkte mehr als die Grünen bei der ersten Bundestagswahl 1980, wo sie angetreten sind. Wie das in absoluten Zahlen aussieht, kann man nur ganz schlecht, nämlich gar nicht vergleichen. Und deswegen habe ich mich da gar nicht erst drum bemüht, die absoluten Zahlen rauszufinden. Aber hey, immerhin. Und jetzt darf also das Merkel mit Guido die Republik zerstören. Und die Westerqualle darf beweisen, dass das Grundrechtsgeschwafel, was es nämlich wert war, ich schätze mal, gar nichts. Und dafür haben CDU und CSU das zweitschlechteste Ergebnis überhaupt und das schlechteste Ergebnis nach 49 eingefahren. Aber daraus werden sie zum Glück auch überhaupt nichts lernen. Na, also von wegen Volksparteien, die verlieren immer weiter Stimmen. Am putzigsten ist allerdings, wenn man sich das offizielle Wahlergebnis anguckt, weil da ja CDU und CSU getrennt geführt werden. Sieht dann noch cooler aus, wenn man die dann zusammensummiert. So, dann gab es ein paar Fuck-Ups. Während des Wahlsonntags waren nämlich auf den Seiten des Bremer Landeswahlleiters waren irgendwelche Ergebnisse zu sehen. Das waren wohl offiziell nur irgendwelche Spielzeugzahlen, mit denen man die Seite mal durchgetestet hätte. Warum zum Kuckuck die am Wahlsonntag da rumstehen, ist eine interessante Frage, die sich dem geneigten Wähler dann aufdrängen darf. Vor allem, wo doch irgendwie der Bundeswahlleiter vorher immer gegen Twitter gepöbelt hat. Also ob da auch nur irgendwie ansatzweise echte Zahlen aufgetaucht sind, ist leider überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, weil ja so viele Zahlen da aufgetaucht sind. Hust. Bei dem Bremer Landeswahlleiter, also ich habe da jetzt schon eine Anwaltseinschätzung gelesen, dass das gerade nicht mehr ausreicht, um dagegen vorzugehen, weil es gerade ganz knapp unterhalb des Levels geblieben ist, wo man die Wahl anfechten könnte damit. In Frankfurt wurden dann Wahlzettel des falschen Wahlkreises mal verteilt. Nicht unbedingt gut für die ersten Stimmen, zumindest von den Leuten, die da auf den Zetteln rumstehen. Und in Rünen, fragt mich nicht, wie man den Ort ausspricht, da wurden Stimmen vermisst. Nämlich mindestens 3 Leute haben gesagt, Moment, wir haben Piraten gewählt und das offizielle Wahlergebnis aus diesem Wahllokal sagt 0 Stimmen für Piraten. Something must be wrong. Da haben sie nachzählen lassen und haben festgestellt, oh, ups, hier gibt es ja noch 12 Stimmen. Die sind versehentlich den Grünen zugeschlagen worden. Ja. Oder anders ausgedrückt, ob die Zahlen, die da jetzt so veröffentlicht wurden, stimmen. Das, sagen wir mal so, kann man zumindest noch Zweifel haben. Bevor allerdings die Zahlen korrigiert werden können, muss das Ganze jetzt erstmal einen bürokratisch langen Weg zurücklegen. Wegen, weil man kann ja nicht so einfach die Zahlen ändern. Auch nicht, wenn man feststellt, dass die Zahlen, die da offiziell genannt wurden, Bullshit waren. Übrigens, nachzählen hilft. Wie gut, dass wir keine Qualcomputer haben, denn da wäre Nachzählen unmöglich gewesen. Na, so. Dann Steuersenkungen. Merkel will weiter kein Datum für Steuersenkungen. Berlin, dpa. Bundeskanzlerin Angela Merkel will auch angesichts einer schwarz-gelben Koalition kein Datum für die geplanten Steuersenkungen nennen. Das sagte die CDU-Chefin beim TV-Sender Phoenix. Wir haben gesagt, 2 Senkungsschritte in der nächsten Legislaturperiode. Und dabei wird es bleiben. Die CSU pocht auf ein Datum. Merkel zeigt sich trotz Verlusten von CDU und CSU zuversichtlich, mehr Unionspositionen als in der Großen Koalition durchzusetzen. Ich habe mir dann da einfach nur hingeschrieben, also kommen keine Steuersenkungen. Wenn sie jetzt schon mit dem Rudern anfängt, weiß man, die kommen nicht. Wann auch, wie auch, wovon finanziert? Hallo, ihr habt einen Rekordverlusthaushalt. Da müsst ihr erstmal wieder rauskommen, bevor ihr anfangen könnt, irgendwo Steuern zu senken. Ganz im Gegentum, Steuererhöhungen wären an sich angebracht. Nur damit würdet ihr auch das bisschen Binnenkonjunktur, was es da gibt, platt machen. Aber es wäre wenigstens ehrlich. So, das amtliche Qualergebnis. Wahlbeteiligung 70,8%, verglichen mit 72, irgendwas bei der letzten Bundestagswahl nochmal weniger. CDU 27,3%, SPD 23,0%, FDP 14,6%, Linke 11,9%, Grüne 10,7%, CSU 6,5%. Oder anders ausgedrückt, die sind noch 1,5 Prozentpunkte weg, bevor sie unter der 5%-Hürde verschwinden. Und nachdem sie da unten in Bayern ja nicht so unheimlich viele Chancen haben, könnte dann irgendwann in näherer Zukunft mal ein Zeitpunkt kommen, wo die christlich zensierende Union nur noch aus dem Teil mit der D in der Mitte, mit dem D in der Mitte besteht. Und die dann quasi noch alleine versuchen müssen, irgendwas zu koalieren. Piraten 2,0%. Das sind übrigens offiziell 845.904 Zweitstimmen für die Piraten. Klammer auf plus 12, Klammer zu. CDU-CSU wurden von, wenn ich mich nicht verrechnet habe, insgesamt 23,9% der Wahlberechtigten gewählt. Insgesamt haben nach meinen Berechnungen 34,2% der Wahlberechtigten die Tigerentenkoalition gewählt. Kata.info schrub da was von 33,4. Also zu gut Deutsch, ein bummeliges Drittel der Wahlberechtigten haben die gewählt, die jetzt dann meinen, sie wären die Regierung. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, wer hier von Mehrheiten schwafelt, hat nicht verstanden, dass da Leute, die von einem Drittel der Wahlberechtigten gewählt wurden, sich jetzt als Regierung aufspielen wollen. Na, das Ganze, piep, piep, ist 11 Uhr. Und das Ganze kommt jetzt ja nur deswegen, oder ich reite da nur deswegen jetzt so drauf rum, weil ja Zensor so lange mal irgendwann rumgetönt hat, die 134.000 wären ja auch nur eine Minderheit. Wo sie rein formal nicht ganz Unrecht hat, aber wenn man das genauso formal betrachtet, dann hat gerade mal ein Drittel der Bevölkerung die gewählt, die jetzt Regierung spielen wollen. Warum spricht eigentlich das Teil hier in meiner Jacke nicht? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Also selbst wenn man sich die Wählerstimmen anguckt, sind es auch nur 48,4%, die den Verein... Ah, deswegen spricht es nicht, weil die ab nicht anwenden. Ja. Also auch da gibt es keine Mehrheit. Das funktioniert nur deswegen, weil ja Parteien an der 5%-Hürde gescheitert sind, die aber Stimmen bekommen haben. Na, also mit 48,4% der abgegebenen Stimmen meint da jemand jetzt Regierung spielen zu können. Mit einem Drittel der Wahlberechtigten. Na, das darf man sich dann immer schön in den Hinterkopf holen. Ein Drittel der Wahlberechtigten haben denen nur ihre Stimme gegeben. Und ich nicht. Jetzt kann ich mich nämlich schön breitgrinsen zurücklehnen und sagen, ja, alles, was ihr jetzt an Scheiße baut, werde ich mit großer Befriedigung kritisieren. Ja, könnt ihr mal raten, was ich wohl gewählt habe. Ist kein so großes Geheimnis. So, im Detail habe ich mir das Ganze dann nochmal angeguckt. Trulla Schmidt verliert ihren Wahlkreis an einen Ärztefunktionär. Bundesgesundheitsministerin Trulla Schmidt, SPD, hat ihren Wahlkreis Aachen-Stadt an den Ärztefunktionär Rudolf Henke verloren. Der Bundesvorsitzende des Marburger Bundes und bisherige CDU-Landtagsabgeordnete Henke lag mit 37,5% vorn, wie die Stadt Aachen im Internet mitteilte. Schmidt erreichte nur knapp 32% DDP. Cem Özdemir zieht nicht in den Bundestag ein. Der grünen Bundesvorsitzende Cem Özdemir wird dem neuen Bundestag nicht angehören. Nach dem vorläufigen Ergebnis scheiterte Özdemir im Wahlkreis Stuttgart 1 mit dem Versuch, über ein Direktmandat ins Parlament einzuziehen. Zwar konnte er am Sonntag mit einem Erststimmenanteil von 29,9% einen Achtungserfolg verbuchen, der Wahlkreis ging aber an den CDU-Kandidaten Stefan Kaufmann, der sich 34,4% der Erststimmen auf sich vereinigen konnte. Und einen Listenplatz hat er ja nicht gehabt, der Herr Özdemir. Von der Leyen verpasste Direktmandat. Bundesfamilienministerin Zensosola von dem Geleier CDU hat ihr Direktmandat verpasst. Sie musste sich am Sonntag in ihrem Wahlkreis Hannover 2 der früheren Bundesministerin Edelgard Buhlmann SPD geschlagen geben. Von der Leyen kam auf 31,9% der Stimmen. Sie zieht aber als Nummer 1 der CDU-Landesliste in den Bundestag ein. Was dann bei mir spontan die Frage aufwirft, warum man jemanden, der ein Direktkandidat spielen darf, auch noch auf Platz 1 der Landesliste deponiert, wo man sich einigermaßen sicher sein kann, dieser Platz ist so sicher, da dürfte dann schon wirklich niemand mehr CDU wählen, damit die Frau nicht in den Bundestag kommt. Oder anders ausgedrückt, da hat jemand auf Überhangmandate geschielt und sie sowas von nicht hingekriegt. Zumindest dieses eine Ding nicht. Es ist mir auch eine persönliche Befriedigung, dass Zensosa mit ihrem Direktmandat nicht durchgekommen ist. Ist mir einfach ein persönliches Bedürfnis. So, und dann der mutmaßliche zukünftige Außenminister, Herr Westerqualle, hat bei einem Interview am Sonntag war es, glaube ich, noch, als er dann von einem BBC-Reporter gefragt wurde, irgendwas auf Englisch gefragt werden sollte, und auch gebeten wurde, doch auf Englisch zu antworten, hat Westerqualle nur rumgetönt, dass er doch nur auf Deutsch gefragt werden will und auch nur auf Deutsch antwortet. Und das, was er antwortet, war dann heiße Luft. Details dazu am Ende dieser Teilfolge. Weil mir ist da bei YouTube etwas in die Finger gefallen. Und nein, sein Englisch kommt nächste Woche. Ja, also so jemand will Außenminister werden. Ja. So, dann voll für den Arsch, da gab es, fragt mich nicht, irgendwo weit weg, einen Selbstmordattentäter, der Sprengstoff sich in seinen Enddarm geschoben hat und als er dann seinem Opfer gegenüberstand, es vor allem geschafft hat, sich selbst zu zerfetzen und nicht das Opfer, weil, der Mensch ist nicht als Bombenträger so geeignet. Aber was das konsequent angewendet heißen würde, wenn das irgendjemand der TSA oder irgendwelchen anderen Sicherheitsfanatikern verrät, dann dürfen wir in Zukunft an Flughäfen mit einer Körperhöhlenuntersuchung aller Körperöffnungen rechnen. Na, also Nacktscanner alleine reichen da schon nicht mehr, weil die können ja da dann auch nicht reingucken. Nicht so gut. Von daher, ja, geil. Na, also ab wann werden da wohl Flugpassagiere auch noch rektal durchsucht? So, dann gibt es ein HSH-Nachspiel. Frankfurter Rundschau hatte die Meldung zuerst. Hamburg, die umstrittene Millionenzahlung der angeschlagenen HSH Nordbank an die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ein juristisches Nachspiel. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen Nordbank-Chef Dirk Jens Nonnenmacher eingeleitet. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue richten sich auch gegen Nonnenmachers Stellvertreter Peter Rieck und den früheren Nordbank-Chef Hans Berger, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag sagte. Das Verfahren geht auf eine Strafanzeige des Hamburger Rechtsanwalts Gerhard Strate zurück. Hintergrund da war ja, dass die HSH Nordbank, hatte ich als Meldung letzte Woche, 45 Millionen an Goldman Sachs gezahlt hat, aus einer Versicherung quasi, dass also die wäre zu zahlen gewesen, wenn die Lehman-Brüder implodieren. Nun sind die Lehman-Brüder ja vor einem Jahr implodiert, aber die Goldman Sachser haben sich zu spät gemeldet. Eigentlich konsequente Reaktion hätte sein müssen, wir zahlen nicht, weil wenn ihr euch nicht rechtzeitig meldet, dann haben wir gar keine Pflicht zu zahlen. Nun hat aber der HSH Nordbank Vorstand seinerzeit beschlossen, wir zahlen. So, und da basiert jetzt diese Anzeige drauf. Zack. Dann gibt es auch noch eine Gegenanzeige. HSH Nordbank kontert mit Gegenanzeige. Die angeschlagene HSH Nordbank kontert eine Strafanzeige wegen einer umstrittenen Millionenzahlung mit einer Gegenanzeige. Bei der Staatsanwaltschaft sei eine Anzeige der Bank gegen den Hamburger Rechtsanwalt Gerhard Strate wegen falscher Verdächtigung eingegangen, sagte ein Behördensprecher. Die Landesbank bestätigte ihr Vorgehen. Nach einer Anzeige von Strate hatte die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Nordbank-Chef Dirk Jens Nonnenmacher und zwei weitere Manager eingeleitet. Habe ich mir dann am Mittwoch aus dem DPA-Ticker gefischt. Praktisch so ein DPA-Ticker. DB-Privatisierung. Was für eine Unterraschung. Union und FDP streben Bahnprivatisierung wieder an. Das ist also eine ganz massive Unterraschung. Natürlich streben die eine Bahnprivatisierung an. Alles, was nicht irgendwie bei drei auf dem Baum ist, wird privatisiert. Berlin. Union und FDP wollen einen neuen Anlauf zur Teilprivatisierung der deutschen Bahnunternehmen. Entsprechend äußerten sich Verkehrsexperten aus den beiden Bundestagsfraktionen. Sobald es der Kapitalmarkt zulässt, wollen wir die Transportgesellschaften verkaufen, sagte der verkehrspolitische Sprecher der CDU, Dirk Fischer, dem Tagesspiegel. Ein Zeitplan wurde aber nicht genannt. Bahnchef Rüdiger Grube hatte zuletzt von einem möglichen Börsengang nicht vor 2013 oder 2014 gesprochen. Oder anders ausgedrückt, das ist auch noch nichts, was unbedingt jetzt diese Koalition anfassen müsste. Plus die eigentlich viel spannendere Frage, werden die Gleise gleich mit privatisiert? Will heißen, kriegt die Bahn die Investitionen des Bundes der letzten Jahrzehnte geschenkt? Oder bleiben die Gleise irgendwo in Staatshand? Wenn ja, wie wird das gelöst? Wenn nein, warum nicht? Oder müssen sie da vielleicht noch was für bezahlen? Das wäre mal irgendwie ganz nett, weil da ist schließlich eine Menge Steuergeld reingeflossen. So, dann war ja auch Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Da gibt es jetzt wohl das klitzewinzige Problem, dass eine Kielalition nur zustande kommen kann, nachdem dann erstmal geklärt ist, wie das denn nun eigentlich mit den Sitzverteilungen aussieht. Weil da gibt es wohl eine Sonderregelung, wie das mit Überhangmandaten, wie Überhangmandate gehandhabt werden müssen, weil die müssen nämlich wieder ausgeglichen werden. Dass also, wenn irgendwie eine Partei Überhangmandate bekommt, die andere Partei oder andere Parteien dafür dann andere Mandate bekommen. Der Hund, da kommt doch recht schnell auf mich zugehoppelt. Finger an die Pause-Taste und einfach nicht hingucken. Hallo Hund, ich sehe dich. Tap, tap. Ich gucke dich aber nicht an. Was hast du jetzt davon? Also da ist irgendwie die Frage, wie sieht das aus? An sich, so rein von den Prozenten her, könnte Schwarz-Gelb eine Regierung machen. Wenn, also es gibt irgendwie zwei Interpretationen von dem Satz in dem Gesetz, wie mit den Überhangmandaten umgegangen werden muss. Wenn die eine Interpretation zieht, dann hat eine Tigerentenkoalition drei Stimmen mehr im Landtag. Wenn eine andere Interpretation gilt, dann hat sie eine Stimme zu wenig. Oder anders ausgedrückt, die können noch nicht mal mehr mit Koalitionsverhandlungen anfangen, weil noch gar nicht klar ist, wer denn nun eigentlich wirklich real gewonnen hat. Putzig das. Habe ich mir am Dienstag aufgeschrieben. Dann im Mittelalter Polen. Das polnische Parlament hat nämlich ein Gesetz am Freitag beschlossen, mit dem verurteilte Sexualstraftäter, die sich an Minderjährigen unter 15 Jahren vergangen haben, chemisch kastriert werden können. Wow, die sind auch schon im Mittelalter angekommen. Ne, chemische Kastration, nur nochmal als Erinnerung, hatten wir letzte Woche in Teil 1 versteckt, als es nämlich darum ging, dass genau das einem Alan Turing angetan worden war, weil Homosexualität war ja schließlich mal eine Krankheit. Ne? Menschenrechte aus dem Fenster werfen ist in Polen also gerade mal hip. Geil. Habe ich mir am Dienstag aufgemalt, weil es mir dabei Telepolis über den Weg lief. Ja, 10 nach 11. Kündigungsschutz. Sonntag hatten die Arbeitgeberverbände schon nach Steuersenkungen verlangt und jetzt fordern sie auch noch eine Reform des Kündigungsschutzes. Die Arbeitgeber fordern von der neuen Bundesregierung eine Reform beim Kündigungsschutz. Wieso eigentlich die Arbeitgeber? Haben die alle plötzlich im Chor gesprochen? Würde mich mal interessieren, wie das gehen soll. Aber naja, also irgendwelche Verbände. In der Arbeitsmarktordnung benötigen wir mehr Flexibilität, sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Dieter Hund, dem Tagesspiegel. Dabei gehe es nicht darum, den bestehenden Kündigungsschutz der Beschäftigten zu verändern, sondern beim Einstieg in Arbeit für Arbeitslose zu erleichtern. Auch der DIHK verlangt Änderungen bei Arbeitsmarktregelungen. Oder anders ausgedrückt, wenn man einmal seinen Job los ist und einen neuen Vertrag untergeschoben bekommt oder irgendwo einen neuen Job anfängt, dann hat man danach keinen Kündigungsschutz mehr. Ja, wem das eigentlich helfen soll, ist mir noch nicht ganz klar. Vor allem, weil die ganze Arbeitsmarktliberalisierung in der Vergangenheit nicht dazu geführt hat, dass da mehr Jobs entstanden wären. Aber hey, das muss ein Hund nicht verstanden haben. Wuff. So, nicht mehr heil in der SPD. Da ging das große Stühlerücken dann Anfang der Woche los. Der heile Hubertus gibt nämlich auf. Nämlich SPD-Generalsekretär war er. 2 Tage nach dem Debakel bei der Bundestagswahl hat SPD-Generalsekretär Hubertus Heil seinen Rückzug angekündigt. Er werde beim Parteitag in Dresden Mitte November nicht mehr für dieses Amt kandidieren, teilte Heil in Berlin mit. Er will sich nach eigenen Angaben künftig auf seine Arbeit als Abgeordneter im Bundestag konzentrieren. Dann Steinquetsch, die olle Finanzhulle, hat dann angekündigt, auch kein Amt mehr haben zu wollen. Ja, was eine Überraschung, ne? Dafür hat der Steinschreier dann einen auf Fraktionsboss gemacht. Münte hat dann auch noch verlautbaren lassen, naja, also eigentlich Parteichef, das wäre ganz nett, aber er besteht da nicht drauf, dieses Amt weiter nach dem Parteitag inne zu haben. Und dann war lustiges Stühlerücken im Hintergrund und auf einmal sitzt da irgendwie der dicke Gabriel und sagt, ich würde gern. Keine Ahnung, was das werden soll, wenn es fertig ist, aber solange die da einen fraktionsvorsitzenden Steinschreier sitzen haben, na, also den Agenda 2010 Oberen, den einen, der da noch übrig ist. Na, Agenda 2010 darf man sich irgendwie dumpf überlegen, war das Ding mit Hartz IV, wo die Wähler dann im Endergebnis nicht so unendlich begeistert von waren. Na, weil sonst hätte bei der 2005er Wahl schließlich die SPD schon mehr Stimmen gehabt. Sonst hätte jetzt bei dieser Wahl die SPD vielleicht auch mehr Stimmen gehabt. So kann man sich jetzt irgendwie hinstellen und sagen, ja Leute, bevor ihr nicht die alten Pfeifen da rausfegt, werdet ihr einfach schlicht und ergreifend nicht wieder gewählt. Ja, hm? Dann 75 Gitmoristen. 75 Insassen von Gitmo werden demnächst freigelassen. Da sind dann so bummelig 30 bei, deren Freilassung von Gerichten verlangt wurden. Und 26 Uiguren, die nach Palau gehen, wo es dann großes Geld für gibt. Für Palau. Habe ich mir am Dienstag mal aufgeschrieben. SLS für Bürgerrechte. Den Namen kann man sich irgendwie anders nicht merken. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger besteht nach der Wahl auf Abschaffung von Zensursula, Vorratsdatenspeicherung und Co. Mal sehen, ob sie was bewirkt, habe ich mir noch am Dienstag aufgeschrieben. Dann hat Macilanti in Thüringen nicht drauf bestanden, den Posten inne zu haben. Dann sah es mal kurz nach Rot-Rot-Grün aus. Inzwischen sieht es wieder danach aus, dass jetzt trotz der Tatsache, dass Rot-Rot-Grün drinne wäre, mit der christlich zensierenden Union in Verhandlungen treten wollen. Oder anders ausgedrückt, die SPD möchte auch in Thüringen niemals wieder gewählt werden. Ein Gefallen, den dummerweise nur Thüringer dieser Partei tun können. Ich kann ihr den Gefallen nicht tun. Ich kann sie aber hier nicht wählen, falls das was hilft. In Sachsen ist die Schwarz-Geld-Koalition fertig. Tillich stellt neue sächsische Regierung vor. Ist eine Meldung von Mittwoch, äußerst unspannend. Dann Amok-Vorschläge. Experten machen 83 Vorschläge gegen Amokläufe. Stuttgart, weniger gefährliche Waffen, Verbot von Killerspielen, Alarmsignale und sichere Türknäufe an Schulen. Mit 83 Empfehlungen will der Expertenkreis Amok das Risiko von Amoktaten mindern. Das Gremium, das sich mit der Aufarbeitung des Amoklaufs von Winnenden am 11. März befasste, legte seinen Abschlussbericht vor und fordert bei der Gelegenheit auch Internetzensurausdehnungen. Hatte ich in Teil 1 im Zensurupdate schließlich schon mal drin. Dass natürlich Ministerpräsident Günther Schwafinger, Oettinger, die Vorschläge als maßvoll bezeichnet, wundert nicht. Dann Razzia. Das Bundeskriminelle Amt will wohl unbedingt wieder in die Nachrichten und ist der Meinung, ein Kipo-Ring sei gesprengt worden. 121 Personen wären durchsucht worden und dieses Mal sollen sogar ausnahmsweise mal ein paar Täter mit dabei gewesen sein. Wow! Was allerdings die Meldung bei der Gelegenheit auch beweist, die waren gar nicht im frei zugänglichen Internet unterwegs. Oder anders ausgedrückt, Zensursula hätte genau gar nicht aufgehalten. Aber hey, diese Tatsache ignorieren wir in diesem Zusammenhang einfach mal und tun so, als wären wir jetzt irgendwie die großen Helden. Die spannende Frage, wann sie die nächste lustige Öffentlichkeitsfahndung nach jemandem machen, der in den 70ern schon verurteilt wurde, wäre dann auch nochmal zu klären. In ganz Deutschland wurden 163 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht, teilte das BKA in Wiesbaden mit. Die Ermittlungen richten sich gegen eine deutschsprachige Internetgemeinschaft von Pädophilen. Die Beamten hätten gegen 9 Initiatoren und Verantwortliche der Internetforen Haftbefehle vollstreckt, hieß es. Es gehe unter anderem um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern. Meldung von Mittwoch. Dann Magna hat unterraschenderweise den ersten Tritt ins Knie gekriegt. Magna soll für Chrysler nämlich keine Autos mehr bauen. Ein weiterer Rückschlag für den Opel-Käufer Magna, der Autozulieferer, soll für Chrysler keine Autos mehr bauen. Nach Informationen aus Branchenkreisen verliert Magna die Fertigungsaufträge, soll aber weiter Autoteile an Chrysler liefern. Fiat-Chef Sergio Marchionne, der auch Chrysler führt, wolle wieder mehr im eigenen Haus produzieren. Ja, natürlich! Hallo, wenn man jetzt plötzlich in die Autoproduzenten geht, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man als Teilelieferant dann nicht mehr so der beliebteste aller ist. Dann gab es da noch ein schmackhaftes Detail, was Herr Weiß gar nichts aufgetan hatte. Nämlich, die Erde war genau eine einzige Stimme entfernt von einem Atomkrieg. Damals bei der Kuba-Krise am 27. Oktober 1962. Da ist nämlich ein sowjetisches U-Boot B-59 mit Atomwaffen und Abschussberechtigung für die Atomwaffen unterwegs gewesen. Die waren dann gerade abgetauchtermaßen unterwegs, als dann irgendwie ein amerikanischer Zerstörer meinte, aber wir wollen wissen, wer ihr seid. Die haben dann mit Wasserbomben nach dem U-Boot geschmissen. Und der Kapitän von dem U-Boot hat dann Panik gekriegt. Großes, dickes, fettes P. So, an sich hätte er dann in dem Moment die Atomsprengköpfe abschießen wollen, die Atomtorpedos. Aber dafür hätte er das Okay von noch 3 Offizieren benötigt. 2 von den 3 Offizieren haben gesagt, jo. Und nur einer, nämlich Wassili Alexandrowitsch Archipow, der hat gesagt, nein, mein Okay kriegst du nicht, tauch auf und funk nach Moskau, ob das hier jetzt tatsächlich der Ausbruch des Dritten Weltkrieges ist. Und damit konnte er sich dann zum Glück durchsetzen. Sonst wäre also damals dann der nächste Atomangriff gestartet worden. Und wie Herr Einstein schon mal so passend sagte, er weiß nicht, womit der Dritte Weltkrieg gekämpft wird, aber der Vierte kommt dann mit Stöcken und Steinen. Na, also, ja. Der Mann ist übrigens, 99 gestorben. Dann hat Chili das Schaf auch noch einen Tritt ins Knie bekommen. Gut, ein bisschen spät, aber hey. Habe ich mir gar nicht hingeschrieben, welches Gericht das war. Also jedenfalls, der hatte vom Bundesverwaltungsgericht, war es glaube ich, geklagt, dass er doch seine Nebeneinkünfte nicht detailliert offenlegen wollte. Und das Gericht hat gesagt, doch, die Nebeneinkünfte müssen ungekürzt an den Bundestagspräsidenten gehen. Allerdings die Strafe von 22.000 Euro, die der ihm aufgedrückt hatte, die muss er nicht bezahlen. Weil das mit der Strafe, das wäre okay. Und außerdem müssen ja Anwälte in Sozietäten die Nebeneinkünfte gar nicht so genau aufschlüsseln. Das ist eine Ungleichbehandlung an sich, aber hey. Dann hat der Vatikan noch verkündet, fast kein Missbrauch würde stattfinden, weil Kinder missbrauchende Geistliche, die wären ja gar nicht pädophil, weil die ja fast nur auf Jungs gehen. Das wäre dann ephebophil. Und außerdem würden ja nur 1,5 bis 5% der katholischen Geistlichen auffällig. Protestanten und Juden wären ja da viel häufiger. Und außerdem wäre der Missbrauch ja in der Familie auch noch viel häufiger und überhaupt und sowieso. Und dass Katholen jahrzehntelang Untersuchungen blockieren, das ist ein reiner Zufall. Habe ich mir dann dazu geschrieben. Na, weil das findet ja definitiv auch statt. So, Guido ist übrigens machtgeil. Westerwelle, alles ist verhandelbar. Berlin, die FDP geht ohne Vorfestlegungen in die Koalitionsverhandlungen mit der Union. Das komplette Wahlprogramm sowohl der Union als auch der FDP sei verhandelbar, sagt der FDP-Chef Guido Westerwelle. Unterschiedliche Auffassungen sollten gemeinsam und fair behandelt werden. Die FDP wolle aber ihr Wahlprogramm so weit wie möglich durchsetzen. Der liberale Leitfaden sei das Wahlprogramm der FDP. In der Gesundheitspolitik sei ein Neuanfang nötig. Auch sei ein faires Steuersystem erforderlich. Nur nochmal als Erinnerung, Guido, hatte ich glaube ich sogar an dieser Stelle vor einer Woche, hatte sich ja hingestellt und verkündet, die Bürgerrechtsschutzpartei, das wäre ja nur die FDP. Ja nun, Bürgerrechte sind offensichtlich auch verhandelbar. Ne, so viel zu der Frage, ob sich Frau Lollhäuser-Schnarrenberger mit ihrem Wunsch nach Abschaffung von Zensorsola und Vorratsdatenspeicherung durchsetzen können wird. Wird sie nicht, weil Guido nämlich nicht die Eier hat, im Zweifelsfall zu sagen, nee, dann klemmt ihr euch eure Scheißkoalition, wenn ihr uns nicht bei den Bürgerrechten entgegenkommt, dann passiert da gar nichts. Geht doch zu den Roten, vielleicht wollen die euch noch. Na, Guido ist viel zu machtgeil, als dass er irgendwie als Verhandlungspartner geeignet wäre, weil der sagt zu allem Ja und Amen. Hauptsache, er kriegt sein hübsches Plätzchen an der Sonne. Däh. Warum habe ich doch gleich nochmal eine Partei gewählt, die Grundrechte nicht als Verhandlungsmasse ansieht? Ja, deswegen. Thüringen schwarz-rot. Die SPD Thüringen koaliert lieber mit der schwarzen Pest als mit rot-rot-grün, obwohl das für die Mehrheit gereicht hätte. Das wären sogar mehr Sitze für die Regierung gewesen. Begründung: Matschi begründete die Entscheidung mit atmosphärischen Störungen. In den Sondierungsgesprächen mit den Linken und Grünen sei es schwerer gewesen, Vertrauen zu entwickeln, sagte Matschi. Wir sind davon überzeugt, dass wir den Wechsel, den wir vor der Wahl versprochen haben, mit der CDU bei wichtigen Themen umsetzen können. Ja, weil man ja mit der CDU so viel umsetzen kann. Man schaue sich nur mal um, was die SPD... Wow. Man schaue sich nur mal an, was die SPD auf Bundesebene alles mit der CDU durchsetzen konnte. Und den atmosphärischen Störungen möchte ich mal die Fakten entgegenstellen. Bei den Sondierungsgesprächen um ein rot-rot-grünes Bündnis hatte sich der Streit um das Ministerpräsidentenamt als Haupthindernis erwiesen. Zumindest schien es lange so, denn dieser Streit war inzwischen eigentlich ausgeräumt. Sowohl der linke Spitzenkandidat Bodo Ramelow als auch Matschi hatten zuvor ihren Verzicht auf das Amt erklärt. Ramelow hatte sogar erklärt, dass auch ein SPD-Politiker als Ministerpräsident denkbar wäre. Ein ungewöhnliches Angebot, wo doch die Linke die stärkere Fraktion hat. Trotzdem brachten die Sondierungsgespräche zwischen Linke und SPD keinen Durchbruch. Na, also so viel zu der Frage, ob man eine große Kotzerei, was es da ja gar nicht ist, die große Kotzerei wäre schließlich CDU mit den Linken. Das sind die großen beiden Fraktionen. Die SPD ist da nur Wurmfortsatz. Ob das denn irgendwie noch was bringen würde. So. Und dann geht's wieder in die Musikecke. Der Titel, der eigentlich letzte Woche hätte drangekommen sein dürfen, nämlich Filthy Figure Skater von Anemo. Das ist der vierte Track aus dem Album Stentorian. Der ist 4 Minuten 8 lang und entstammt dem Podsafe Music Network. Danach gibt's dann etwas, ja gut, es hat kein Dreivierteljahr gedauert, bis ich das unterbringe, Hagenräter bei den Mitternachtsspatzen am 5. September. Ist mir aus YouTube gefallen und so lange habe ich nur auch nicht gebraucht. 6,52 ist es lang. Und danach will Guido dann einfach mal kein Englisch in 1,39. Ist mir bei YouTube auch in die Finger gefallen. So, und dann sage ich mal wieder danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich auf die Ohren zu bekommen. Und viel Spaß mit Filthy Figure Skater von Anemo, Hagen Räther und dem nervigen Guido. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. Consists of what?
red light bruises see you clutching to what's left. Their words wash over you, warmer than the rain, but you are so true. You'd rather live with a drama than save yourself again. Hey you, filthy figure skater, what's your wager that you stare? I'm your easygoing everyman, but I ain't afraid to tread. I'll be your only darling, not the warning, and listen to me.
Von den Migrantenkindern ist, dass sie kein Deutsch sprechen. Das ist das Problem. Die Türken, die sollen sich mal anpassen hier. Die sollen mal endlich Deutsch lernen. Die Türken leben jetzt seit 45 Jahren hier mit uns. Kann hier irgendjemand einen Satz türkisch? Ein türkisches Gedicht? Ein türkisches Lied? Irgendwas? Die Türken machen Taxischein in Berlin. Berlin ist der komplizierteste Taxischein in ganz Europa, habe ich mir sagen lassen. Und die türkischen Fahrer, die fahren sie in Berlin, aber punktgenau in eine der zahlreichen Bismarck- und Kurfürstenstraßen, die es da gibt. Da schlackern die Berliner Taxifahrer mit den Ohren, wie das geht. Wenn Sie in die Türkei auswandern würden, würden Sie in Istanbul einen Taxischein machen? Hä? Ich nicht. Ich würde irgendwo im Hinterhof Gemüsekisten stapeln und hoffen, dass man mich nicht anspricht.
Ja.
Die dritte Generation Türken, die reden nicht mehr. Die reden nicht mehr Deutsch. Haben wir uns je interessiert für das, was sie uns zu sagen hatten, jahrzehntelang? Für ihre Lieder und Gedichte? Das sind Gastarbeiter, die haben keine Lieder. Die haben Arbeitskraft. Und wir werfen denen vor, dass sie sich nicht integriert haben. Wir, 98% der Gesellschaft, werfen den 2% der Gesellschaft vor, dass sie sich nicht integriert haben? Wir können uns was schämen. Wir kehren denen jetzt die Trümmer unserer verheerenden Integrationspolitik vor die Türe. Wenn Sie Ihr Kind in einen neuen Kindergarten geben und der Kleine steht nach einem halben Jahr immer noch allein in der Ecke rum, da kriegen Sie aber einen richtigen Hals auf die Erzieherin, oder? Und dann erzählt die Erzieherin aber noch, dass der Kleine sich nicht integrieren wollte. Ja, die möchten Sie an die Wand nageln, die Frau. Zu Recht. Und da können wir von Glück sagen, dass diese gedemütigten, chancenlosen 15-jährigen und 17-jährigen Einwanderer Jungs uns noch nicht an die Wand genagelt haben. So wie wir mit denen umgegangen sind die letzten Jahrzehnte. Die Amokläufer von Erfurt und Winnenden haben wir zähneknirschend und mit Wut im Bauch begraben. Nicht auszudenken, wenn das irgend so ein 15-jähriger Ali oder Mahmoud gewesen wäre. Da hätten aber die Dönerbuden gebrannt hier. Nicht aus, die reden nicht mehr, die reden einfach nicht mehr. Funktioniert nicht. Wussten Sie, dass 40% aller türkischstämmigen Akademiker zurück in die Türkei gehen? Die sind hier geboren, hier aufgewachsen, haben Schule und Uni gemacht und gehen zurück in die Türkei, weil sie keine Lust mehr haben, weil sie es nicht mehr aushalten, weil sie diesen täglichen Rassismus nicht mehr packen. Das hat offensichtlich nichts mit Bildung und auch nichts mit Wohlstand zu tun. Die ziehen sich das einfach nicht mehr rein. Und wir kriegen jedes Jahr von der UNESCO unser schlechtes Zeugnis dafür, interessiert kann. Wussten Sie, dass man in Deutschland mit einem nicht deutsch klingenden Namen 8-mal so viele Bewerbungen schreiben muss?
Ja.
Und die sind so nett. Die sind so nett. Neulich waren wir in Antalya, die sind so nett. Die haben uns von der Straße, haben die uns eingeladen zu sich nach Hause, haben uns Tee gemacht. Das war so toll. Haben Sie schon mal einen Türken von der Straße zu sich nach Hause genommen und ihm Tee gemacht? Da gehen die kaputt dran. Haben die keinen Bock drauf. Das Fremde, das nervt uns einfach. Und wir maßen uns an, in der Weltgeschichte rumzulaufen und den Völkern einzupeitschen, in welcher Geschwindigkeit sie sich gefälligst zu demokratisieren haben. Geht's noch? Vor schlappen 60 Jahren haben die Alliierten uns die Demokratie mit Trichter und Klistier reingedrückt. So schnell konnten wir gar nicht schlucken, wie die uns demokratisiert haben. Kurz davor hatten wir noch die schlimmste Diktatur aller Zeiten und jetzt laufen wir wie die Klugscheißer und Oberlehrer durch die Welt, als hätten wir die Demokratie erfunden. Wie wäre es, wenn wir mal einen Gang runterschalten würden? Hat nicht jedes Land einen Marshallplan im Hintern stecken bis zum Anschlag? Manche, wie kommen wir dazu? Wir als drittgrößte Waffenhändler weltweit könnten nun mal ein bisschen uns geschlossen halten. Was rege ich mich auf. Und die Türkei ist wunderbar geeignet als Flugzeugträger für Amerika seit Jahren. Die kaufen uns auch unsere Leopard 2 Panzer ab. Jetzt müssen sie sich mal ein bisschen ranhalten mit der Demokratisierung. Das sind ja Nationalisten, die müssen da mal aufräumen mit. Da gucken sie einmal rund ums Mittelmeer, da haben sie nur Nationalisten und Kleptokraten sitzen. In Griechenland, in Libyen, in Ägypten, lassen sie uns von Berlusconi reden. Ja, aber auf die Türke damals, haben wir es aber ganz genau, die reden einfach nicht mehr. Und das Fremde ist uns irgendwie eklig. Neulich sagt einer auf der Straße zu mir, Herr Räther, wissen Sie, was hier unser Problem ist? Wir bauen den Juden zu viele Moscheen. Ja, ja, ja. Ich sage danke fürs Gespräch. Naja, die Türkei jedenfalls ist nicht in der EU, weil sie die Bedingungen nicht erfüllt hat. Jetzt ist erstmal Rumänien drin und Bulgarien, weil sie die Bedingungen erfüllt haben. Ja sicher, irgendwo musst du das Geld doch waschen, bevor du es in die Schweiz zum Trocknen aufhängst. Natürlich. Das ist doch folgerichtig. Bei aller Liebe, bei aller Freundschaft muss man auch sagen, dieses türkische Regime, diese türkische Regierung, die ist auch korrupt und marode bis in die obersten Etagen. Die ist verfilzt, da guckt man nicht gerne hin. Die haben da beispielsweise aktuell einen Minister sitzen, der hat vor Jahren schon mit Waffenhändlern Geschäfte gemacht. Dann hat er von so einem Waffenhändler 100.000 in so einem Briefkuvert eingesteckt. Dann gab es Untersuchungsausschüsse, long and dirty. Dann hat er gelogen und nichts mehr gewusst, seinen Terminkalender nicht mehr gefunden. Sämtliche Mitarbeiter in Misskredit gebracht. Es war ein Elend. Der ist da aktuell, ist der Innenminister. Ja. Schüblü heißt der. Schüblü. Wolfgang Schüblü.
Und als nächstes der Kollege hier vorne.
Dr. Westerwelle, James Kumarasamy from the BBC. If I may ask a question in English, if you would be so kind as to answer in English.
Wenn Sie bitte so freundlich wären, weil das eine Pressekonferenz in Deutschland ist.
If I may ask in English and you could answer in German, is that okay?
Wir bitten Sie das bei allem Verständnis dafür, aber
ja. Ich werde übersetzen.
Okay. So wie es in Großbritannien üblich ist, dass man dort selbstverständlich Englisch spricht, so ist es in Deutschland üblich, dass man hier Deutsch spricht.
Okay, wir werden übersetzen. Okay.
Can I ask you, how will the rest of the world see foreign policy, German foreign policy, changing with you at the helm?
Wie wird sich die deutsche Außenpolitik unter Ihrer Führung verändern?
Sie stellen dieselbe Frage nach Ämtern, nur kommen Sie von der internationalen Ecke. Und ich gebe Ihnen dieselbe Antwort, die ich Ihren deutschen Kollegen gerade gegeben habe. Das, was ich außenpolitisch gesagt habe, das gilt. Das habe ich gerade eben ja noch einmal wiederholt. Aber eine Debatte über irgendwelche Ämter und Verantwortlichkeiten in der nächsten Bundesregierung werde ich nicht führen. Inhaltlich habe ich die Frage gerade beantwortet. Es gilt dort unser Programm.
Und wir springen in die letzte Reihe.
Und damit das nur gleich klar ist, wir können auch gerne mal außerhalb einer Pressekonferenz fabelhaft auch uns zum Tee treffen und dann sprechen wir nur Englisch. Aber es ist Deutschland hier.